Guten Morgen miteinander. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Gottesdienst. Ich bete noch zum Anfang. Ja, Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du da bist. Dass du jedes da angeführt hast, Herr. Und dass du aber auch bei denen bist, die nicht da sind, die krank sind, die in der Ferien sind oder die einfach anderweitig beschäftigt sind. Bist du auch bei ihnen und begleitet uns aus ihrem heutigen Tag. Amen. Und wie ihr gesehen habt, haben wir heute Besuch. Der Reini tut uns predigen und zugleich macht er ganz spontan noch Musik. Herzlichen Dank an dich. Ich fange da mit den Mitteilungen. Nächsten Sonntag Gottesdienst, wie immer. Am Mittwoch ist Gebet. Und am nächsten Sonntag, beim Kirchenkaffee, treffen wir uns da, die von der Myanmar-Ferien gehen. Dass wir mal besprechen können, was wir miteinander zusammen unternehmen dann dort. Und der Oliver und ich, der Rees und ich, haben schon zwei, drei Sachen im Petto, die wir dann gerne anschauen würden mit ihnen. Jawohl. Und ich lese noch einen Text. Aus Lukas 5, 1 bis 11. Eines Tages drängten sich an den See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in ein Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück aufs Meer hinaus zu rudern. Vom Boot aus sprach Jesus zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werfe die Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie die Fischer im anderen Boot zu und winkten die Fischer aus dem anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, gehe weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten, aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, verließen sie und gingen mit Jesus. Als ich den Text bekommen habe, vom Reini zum Vorbereiten, habe ich zuerst nicht gewusst, was es für Verse sind. Man kennt ja nicht gerade alles auswendig in der Bibel und ich sowieso nicht. Und als ich dann das gelesen habe, habe ich gefunden, ja, wir sind ja eigentlich gleich, wir sind ja auch, es ist ja, ja, wir sind ja alles Menschenfischer eigentlich. Und wenn ich jetzt da unsere Ferien anschaue, wo wir da vor der Tür sind, wenn ich denke, dass dort 1240 Christen zusammen sind, das muss ja auch gewaltige Kraft sein dort. Und jetzt gebe ich am Reini für den Lobpreis.
Ja, ich lade euch ein, mit mir zusammen einfach Gott zu begegnen. Konzentration ist Gott, was er sagt, was er macht. Und lass uns einfach loslassen, aus dem, was wir kommen, und uns Gott zuwenden. Und eines Tages werde ich alle arbeiten. Und wenn ihr jetzt schon einstimmen, einfach in den Lob, in die Würdigung, und deinen Namen ausrufen als der Herr über alle Herren, der König über alle Könige, unseren Erlöser, unseren Erhalter, unseren Retter, unseren Versorger, du treue Gott, wir beten dich an.
Ja, Vater, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du uns den Reinen geschickt hast, Herr. Du hast jetzt gesehen, gerade den Lobpreis, Herr. Wunderbar gewesen, Herr. Danke dir aber auch für die Worte, die er mitgebracht für uns hat, Herr. Amen.
Ein grosser Gott, der grosse Wunder tut. Manchmal sieht es so nicht danach aus, oder? Aber es ist immer noch der grosse Gott, der grosse Wunder tut. Und heute wollen wir uns inspirieren, das zu sehen, was Jesus sieht. Wie Jesus sieht, was Jesus in dir sieht, was Jesus in mir sieht. Wir haben die Geschichte gehört von dem sogenannten Fischzug, Lukas 5, 1 bis 11. Und wir wollen da so drei Gesichtspunkte anschauen, wie man es sehen kann. Aber zuerst möchte ich einfach sagen, so einen Mann beschreiben, wo es eigentlich darum geht, was denn aus dem Mal geworden ist, oder? Das ist ein Mann. Zu dem sind Scharen von Leuten gekommen und die haben eigentlich nur probiert, ein bisschen Schatten von ihm überzukommen. Ob sie wirklich durch den Schatten geheilt worden sind von ihm oder nicht, das steht nicht in der Bibel. Es steht einfach, sie wollten geheilt werden, indem sie nur ein bisschen Schatten von ihm in seiner, wo er gerade war, verwünscht haben. Es ist einer, der unzählige Wunder und Zeichen vollbracht hat in der Kraft Gottes. Durch seine Pfingstpredigt sind Tausende, die haben sich taufen lassen. Und es ist der, der auch im Gefängnis gelandet ist, weil er so einen Aufruhr veranstaltet hat mit seinen Kumpanen, aber ein Engel hat ihn aus dem Knast geholt. Das ist der Simon, Petrus, wie er dann später genannt wird, wo da in unserer Geschichte noch sagt, geh fort von mir, Herr, ich bin ein Sünder. Und das ist geworden. Und noch viel mehr. Nur, das sind ja noch ein paar Ausschnitte. Das ist geworden. Weil er angefangen hat, so zu sehen, wie Jesus sieht. Zuerst war er weit weg von dem in unserer Geschichte. Und in dieser Geschichte, wenn wir uns inspirieren, wie wir Situationen können neu sehen, nämlich so, wie sie Jesus sieht, wie wir uns selber neu sehen können und wie wir auch Gott ganz neu sehen können. Weil unser Denken, meine Sicht, mein Denken prägt mein Leben. Situationen, mich selber und Gott, das wechselt sich immer ab. Meine Sicht auf die drei Punkte, drei Ecken, bestimmen eigentlich immer wieder komplett durchgehend mein Leben. Ich habe eine Geschichte gelesen, da war eine Familie, ein Vater, also Eltern, Vater, Mutter, fünf Kinder, und wollten von Europa auf Amerika auswandern. Arme Leute haben sich über Jahre angespart, haben endlich das Billett kaufen können für die Überfahrt. Und für das Billett haben sie auch noch Also auf der Reise haben sie auch noch Essen mitgenommen. Für jeden Tag kleine, kleine Rationen, dass sie es irgendwie schaffen übers Meer. Und jeden Tag sind sie da in ihrem Kabäuschen gehockt, haben ihre kleinen Rationen da gegessen und genossen, aber eigentlich immer wenn noch Hunger gehabt. Und draussen haben sie die Leute gehört im Gang, die vorbeigelaufen sind, in die grosse Esshalle auf dem Schiff und dort ihren Bauch vollgeschlagen haben. Und dann ist der Tag gekommen, der Kapitän verkündet hat, morgen kommen wir an. Es ist soweit. Und der Vater hat so voller Freude seine Familie gepackt und gesagt, das tun wir jetzt feiern. Jetzt gehen wir auch in den grossen Speissaal essen. Und er kommt dort so scheuch und fragt dort, was denn das kostet. Der Kapitän sagt, was kostet? Hast denn du noch nie da gegessen? Das war im Preis, im Billett inbegriffen gewesen. Und so geht es uns. Unser Denken, wie wir denken, dass es ist, prägt unser ganzes Leben und ist oft so armselig. Und es könnte so reich sein. Bevor wir in die Geschichte eintauchen, möchte ich etwas sagen zum biblischen Menschenbild und Weltbild. Die, die wir das letzte Mal schon erlebt haben, vor 5 Wochen, als ich da schon mal predigt habe, haben das schon mal gehört. Nichtsdestotrotz, für uns alle, einfach, dass wir ein kleines Unterscheidungsvermögen haben. Gott hat uns ja geschaffen nach, mit Leib, Seele und Geist. Leib ist soweit klar, unsere Seele ist der Verstand, unsere Gefühle, unser Wissen, unsere eigene Kraft. Das wissenschaftliche Denken, das, was wir können berechnen, was wir können sehen, was man beweisen kann. Und ich meine, das ist super, das ist von Gott geschaffen, auch unser Körper ist super von Gott geschaffen. Aber er hat uns auch noch mit dem Geist geschaffen, nicht zu verwechseln mit dem Heiligen Geist. Sondern wie damals im Adam, wo er ihn geschaffen hat, heisst, er hat ihm den Geist eingehaucht. Das hebräische Wort Ruach heisst Geist, kann mit Atem oder Wind übersetzt werden. Das macht uns Menschen zu dem, was wir sind, nämlich zu einem Wesen, das mit Gott kommunizieren kann. Und eine Sicht bekommen, eine göttliche Sicht bekommen. Wir haben, dort ist auch unsere ganze Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott angelegt. Das ist unser menschlicher Geist. Absolut eine neue Entdeckung für mich. Ich bin Pastorensohn, ich war schon ein Pastorensohn. Selber 24 Jahre, ich war schon ein Pastor. Dort in Jesus gefunden, dort in viel erlebt. Aber dass ich einen Geist habe, der mit Gott kommunizieren kann. Römer 8, 16 heißt, sein Geist bezeugt meinem Geist. Das ist sein Kind bin. Das läuft von Geist zu Geist. Meine Erfahrung ist, weitgehend in der Kirchenlandschaft ist das Thema im Dunkeln. Es herrscht Unwissenheit. Und wir probieren, wie man von dem meint, ich gar nicht wissen, wie das funktioniert. Da über die Seele, über unseren Verstand, über Gefühl, über unser Wissen, über eigene Kraft, probieren wir Christ zu sein. Probieren wir Kirche zu bauen. Probieren wir Reich Gottes zu verstehen und zu bauen und voranzutreiben. Und scheitern. Weil nur aus dieser Sicht, aus dieser begrenzten Sicht, muss es scheitern. Weil Gott hat uns geschaffen mit dem Geist. Durch das Kreuz von Golgatha, wo Jesus gestorben ist, ist unser Geist wird schrittweise, das sprengt den Rahmen für heute, wachstümlich durch die Heiligung wird der Schritt für Schritt offen, aber bei der Bekehrung und Wiedergeburt wird ein Teil von unserem Geist geht wieder auf. Und wir können Gott sehen, wir können Gott hören, wir können endlich die Gemeinschaft haben mit Gott. Und das tue ich einfach mal so mal dem zugrunde legen, was jetzt kommt. Und jetzt wollen wir mal schauen, was können wir denn entdecken in der Lebenssituation von dem, was Jesus sieht, anhand von dieser Geschichte, die wir gehört haben, von dem Fischzug. Und jetzt schauen wir mal, was der Simon sieht, oder? Aus seiner seelischen Sicht, das meine ich jetzt eben, durch seine jahrelange Erfahrung, sein Wissen, sein Verstand, seine Gefühle, seine Tipps und Tricks. Er ist Fischer-Experte. Ihm hat punkto Fischen niemand etwas müssen erzählen und erklären. Das hat er drauf gehabt. Aber es heisst, sie haben die ganze Nacht geschuftet. Er, sein Bruder Andreas und seine zwei Cousins, Johannes und Jakobus, sind auch dabei gewesen. Irgendwie haben die ein Familienunternehmen geführt. Petrus hat zumindest das Boot gehört. Und das Wort im Griechischen heisst wirklich geschuftet, abgerackert. Das letzte gegeben, alle Register gezogen. Nichts. Nichts gefangen. Das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Sind da Existenzängste rum gewesen? Wir sind doch vier Leute, die gearbeitet haben. Dort sind Familien dahinter. Man hat Netz, man hat ein Boot. Also es muss ja auch etwas reinkommen. Sicher ist ein tiefes Gefühl von Frustration da. So das Gefühl der Vergeblichkeit. Du rackerst dich ab, du gibst alles. Und dann hast du null Resultat. Ich habe mich auch gefragt, ja, die da noch waren, sind die Brüder, zweimal zwei Brüder. Was ist echt da los gewesen? Da hat es irgendwo, steht nicht in der Bibel, ist rein spekulativ von mir. Aber es hat einfach auch immer noch andere Leute, die reagieren auch darauf. Der eine gibt vielleicht einem anderen die Schuld. Siehst du jetzt, ich habe es ja gesagt, wir hätten die Zölle. Oder? Nein, Petrus ist der Chef, er hat es gesagt. Also da hat es auch irgendwo auch geknistert. Also wenn man nichts fängt, dann wird es auch für den Teamgeist plötzlich sehr schwierig. Und statt sie sind so dort gehockt am Ufer, haben ihre Netze geputzt. Also sie haben schon etwas gefangen, einfach viel Schlamm, Dreck, keine Ahnung, einfach nichts. Kein Fisch. Nichts, wo irgendetwas einen Ertrag gegeben hätte. Und das ist jetzt einfach so eine menschliche Sicht auf die Situation. Vielleicht kommt die Liebe Kampf vor. Vielleicht bist du nicht Fischer, vielleicht, was weiß ich, was du von Beruf bist oder gsi bist. Das Gefühl der Vergeblichkeit, sich abrackern. Es kann aber auch in Beziehungen sein, sich investieren in Beziehungen. Und hat das Gefühl, es kommt nichts zurück, es passiert nichts. Oder Ehebeziehung schaffen, aber es wird immer schlimmer. Oder Gottesbeziehung schaffen und ihn einfach nicht hören, nicht spüren. Gemeinde bauen. Und wir sind jetzt in einem Prozess, wo vielleicht auch ähnliche Gefühle da sind. Langjährige Leute. Wie viele Jahre habt ihr euch da investiert in die Kirche? Geschafft, betet, alles probiert, alle Register gezogen. Und jetzt fragt man sich, was machen wir? Wie soll es weitergehen? Und das ist aus unserem Verstand, aus dem Gefühl, aus unserer Kraft, kann sehr schnell ein tristes Bild, ein hoffnungsloses Bild entstehen. Etwas, das einem belastet, das einem stresst. Aber es gibt auch noch eine andere Sicht. Wie Jesus die Situation sieht, seine geistliche Sicht. Er sieht ganz anderes Zeug. Er ist zwar gelehrter Zimmermann und jetzt Wanderprediger und kommt jetzt zum absolut Fischer-Experte Simon und sagt, zuerst hat er ja lange predigt, hat Simon sein Boot noch als schwimmende Kanzel gebraucht, weil es so viele Leute hatte. Inzwischen ist es Tag geworden, um den Mittag herum, keine Ahnung, wie lange er predigt hat. Und sagt, jetzt ist der Moment, wo du rausfährst, und zwar dort, wo es tief ist und nicht zu wirst. Und dann ist ganz still geworden. Simon hat seinen Brüder angeschaut, Andreas. Sie haben ihre Cousins angeschaut. Die haben ihre Väter angeschaut. Vielleicht mit einem Lächeln. Ja, Jesus, du bist ein guter Wanderprediger. Du magst ein guter Zimmermann sein. Aber weißt du was? Wir sind Fische. Und wir haben krampft. Und das ist, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir immer wieder über diesen Schatten springen. Jesus, ich weiss eigentlich, wie es geht. Bitte, lass mich machen. Oder das ist so die menschlich-seelische Haltung aus unserem Verstand, aus unserer Kraft, aus unserem Wissen. Und Jesus sagt aus seiner geistlichen Sicht manche Sachen, die für uns als Experten einfach keinen Sinn machen. Es macht einfach keinen Sinn, am Tag rauszufahren und schon gar nicht dort, wo es tief ist. Das macht einfach keinen Sinn, wissenschaftlich gesehen. Ich bin einfach birrenweich. Ich meine, Massen von Leuten stehen da, Verwandtschaft, Arbeitskollegen, alle wissen das. Oder ich meine, das ist See Genezareth, das sind Fischer, das sind einfach Experten in dem. Und ich meine, da ist jetzt der Simon sehr gefordert, der könnte sich jetzt grausam blamieren, er hat sich schon genug blamiert, dass sie überhaupt die ganze Nacht nicht gefangen haben. Und jetzt nochmal, sollen sich auf das einlassen? Und was wird denn wieder geschnurrt über ihn, wenn das jetzt auch noch ein Flop wird? Und wir wissen aus der späteren Biografie von Simon, er hat unter Menschenfurcht gelitten. Es ist mehr als eines passiert, dass ihm die Angst davon abgelehnt zu werden, ein Bein gestellt hat in seinem Leben. Das Schlimmste war, als er Jesus verraten hat, oder verleugnet hat, besser gesagt, und er Fluchwörter geschworen hat, dass er den nicht kennt. Aus Luther, das hat ihn völlig wieder eingeholt damals, die Menschenfurcht. Und jetzt ist er da. Wir kommen dann gerade noch auf seine Reaktion. Jesus hat ganz einen anderen Blick, einen geistlichen Blick auf die Situation. Er weiss, hey, das ist super. Das ist jetzt genial, was da heute passieren wird. Er hat gespürt Frustration, keine neue gefangen und. Aber er ist im Geist mit seinem Vater verbunden. Im Johannes 5 beschreibt er das, wie er tickt. Oder? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also Jesus hat da nicht einfach ein bisschen gedacht, jetzt probieren wir mal etwas. Es wäre noch cool. Sondern er hat gesehen im Himmel, dass das passiert. Es ist vorbereitet. Er ist im Geist, in der Geistwelt, in der himmlischen Welt, jederzeit präsent und weiß, was dort vorbereitet ist. Und er hat gesehen, boah, das ist ja genial. Und er hat es kaum mögen erwarten, dass das passiert. Kennst du das auch in deinem Christsein? Dass du im Geist schon siehst, was Gott vorbereitet hat Und dann dich nur noch kannst freuen, auch wenn alles in der momentanen Situation aus seelischer Sicht dagegen spricht. Aber du weißt es schon, weil Gott dir das gezeigt hat. So sollen wir ja beten, hat uns Jesus gelehrt. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und so hat Jesus gelebt. Nicht von sich aus. Weder aus Frustration, noch aus Neugierde, noch aus Tatendrang, noch aus Geltungssucht, was aus dieser Seele alles für Motiv herauskommen könnte. Sondern er streng nach dem glaubt, was der Vater im Himmel vorbereitet hat. Das ist parat. Dort wird investiert. Das wird passieren. Und dann sagt er noch so schön, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm noch größere Werke zeigen. Der Vater liebt den Sohn und er zeigt ihm vorzu, was er vorhat. Habt ihr schon mal gehört von so einem Lebensstil als Christ? Du bist Kind Gottes, du bist Sohn, Tochter Gottes, und dein Vater zeigt dir im Geist vorzu, was er vorhat. Oder ist Christi vielleicht doch eher auf der anderen Seite, seelischen Seite, Krampf, Frustration, Blamage? Und es bleibt eigentlich leer und hohl. Jesus lässt uns in dieser Geschichte eine andere Sicht einzunehmen in unserem Geist. Weil Gott hat etwas vor. Gott will Simon und seinem Brüder und seinen Cousin seine Herrlichkeit zeigen. Weil er hat noch ganz eine andere Sicht, da kommen wir gerade drauf, was er mit diesen Menschen vorhat. Auf ihre Erlösung, auf ihre Berufung. Was da durch diese Menschen wird passieren, hat Gott schon gesehen. Und jetzt ist das einfach ein Ereignis. Er hat sie einfach wollen. Überraschen, lieben, weiterbringen, etwas anderes zeigen, aus dieser Negativspirale rausreißen, aus dieser seelischen Denkweise. Der Simon hat sich darauf eingelassen. Er hat zwar schon gesagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gerackert. Aber auf dein Wort hin machen wir es. Also er hat Hut ab, er hat sich da wirklich auf das Experiment eingelassen, mit dem Risiko, sich völlig letztlich zum Affen zu machen vor allen. Übrigens, das Wort, wofür dein Wort gebraucht wird im Griechischen, ist Rema. Und es gibt noch ein anderes Wort für das Wort Gottes, das ist Logos. Rema ist das direkt gesprochene Wort von Gott in eine Situation hinein, wo wir im Geist empfangen können, im Losen auf ihn. Logos ist das geschriebene Wort. Das, was fest ist, was wir nachlesen können. Da geht es in dieser Geschichte geht's um Rema. Auf dein Wort, auf dein Reden, Herr. Ich sehe, du hast eine andere Sicht. Und man muss natürlich sehen, der Simon hat ja Jesus da nicht das erste Mal eine Begegnung gehabt mit ihm. Kurz vorher hat er erlebt, wie Jesus in seinem Haus daheim seine Schwiegermutter geheilt hat. Von einem schweren Fieber. Und oder die Geschichte, was wir hier haben, ist einfach ein Ausschnitt aus einer langen Geschichte, die Simon, später Petrus, mit Jesus hatte. Aber trotzdem, du musst dich auf so etwas zuerst einmal einlassen. Und wer sich auf das Rema-Wort, auf das gesprochene Wort von Gott einlässt, auch wenn es für den Verstand keinen Sinn macht, der erlebt die Herrlichkeit Gottes. Aber den Preis müssen wir zahlen. Unser Denken, unser Verstand, einfach mal Der ist von Gott, der ist super, aber manchmal dürfen wir jetzt schweigen und wir hören zuerst aufs Rema, aufs Reden von Gott in die Situation hinein. Und das ist für uns Experten manchmal schwierig. Weil wir wissen doch, wie es läuft, oder? Ist doch logisch. Du musst ja nur schauen. Die Antwort ist doch schon klar. Für was brauchen wir denn Gott? Ich habe gehört, ihr habt am Mittwoch gebet. Hört ihr dort auf Gott? Einfach mal eine Frage. Weil Gott hat so Sachen im Himmel vorbereitet, die er uns sagen will. Und wenn wir uns darauf einlösen, erleben wir Herrlichkeit. Wir können aber auch so beten, dass wir schon alles wissen. Aus uns raus, aus den Seelen raus. Dass wir Gott sagen, aus unserer Weisheit raus, was er doch tun soll. So viel mal zu der Lebenssituation. Jetzt schauen wir mal, was können wir entdecken, was Jesus über uns selber sieht. In uns selber. Und auch da schauen wir mal, zuerst, was der Simon sieht, oder er, die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes, der Fischfang, schockt ihn. Und er schlottert vor Angst. Also, das steht nicht, das ist jetzt frei nach Reine. Also, es ist ein kollektiver Schock unter den Leuten, die das erlebt haben. Das fährt schon noch mächtig ein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wirklich Gottes so, dass du sagen musst, was passiert da? Und das, wenn wir das erleben, so eine Gegenwart, so eine Power von Gott, ein Wunder, oder dann spielt das automatisch die tiefere Schicht von unserem Herz unten auf. Und der Simon sagt, hey, geh mal weg. Du und ich, wir passen nicht zusammen, weil ich bin ein Sünder. Das tiefere Selbstbild kommt jetzt auf, wenn er wirklich über sich denkt. Ein tiefes Schuldempfinden, Scham, Minderwertigkeit. Menschenfurcht, Selbstüberschätzung. Das ist ja Gott Hand in Hand. Minderwertigkeit und Selbstüberschätzung sind ja Zwillinge. Das Gefühl von ungenügend sein, untauglich, Chancen vertan zu uns im Leben, einsam, innerlich gestresst, voller Angst, erfolglos. Die Liste könnte noch beliebig weitergeführt werden. Ich und du, Jesus, und du, der Gott, der sich jetzt hier mir offenbart hat, wir passen definitiv nicht zusammen. Kennst du das? Eigentlich ganz, ganz tief innen, das Empfinden, ja, Gott kann mir nichts schenken. Oder so wie ich lebe, so untreu wie ich bin. Was ich auf dem Kerbholz habe. Wenn ich versagt habe, ist ja logisch, es kann nichts passieren. Erst wenn ich. Wisst ihr, woher die Gedanken kommen? Nicht vom Heiligen Geist. Sind von der anderen Seite. Das sind Lügen vom Satan. Er ist der Lügner par excellence. Er ist der Ankläger. Und er wird keine Situation ungenutzt lassen, um uns zu erzählen, wie schlecht und unwürdig wir sind in Gottes Augen. Aber das ist eine verfluchte Lüge vom Satan. Die Wahrheit. Wie sieht Gott, was ist die geistliche Sicht auf den Petrus? Ich habe mir überlegt, ja, der Bruder Andreas, wo dann nachher Simon gesagt, ich bin ein Sünder, oder? Hat er gedacht, endlich checkt er es, oder? Oder seine Cousin. Bei Jesus kommt nichts von dem. Er geht gar nicht auf das ein, direkt. Ist nicht so evangelikal. In meiner evangelikalen Erziehung ist es eigentlich immer um Schuld gegangen. Immer um meine Schuld und wieder loswerden und wieder. Und ich bin irgendwie einfach nie los geworden. Aber da lesen wir gar nichts. Er sagt einfach, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Chill's. Entspann dich. Ich sehe dich anders. Im Geist sehe ich eine Würde, eine Ebenbildlichkeit Gottes in dir. Ein Ehr. Ich sehe einen Mann, der eines Tages Tausende wollen, nur in seinem Schatten liegt, zum geheilt werden. Ich sehe einen Mann, durch seine Predigt werden Tausende zum Glauben kommen. Ich sehe hier einen Mann vor mir, wo wird der Ort, wo er ist, wird verändern. Wo Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wo vor einem höheren Rat man muss, sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der sieht Jesus im Geist schon. Er sieht aber auch den, der ihn noch wird. Im schlimmsten Moment vom Leben von Jesus, im schlimmsten Moment vom Leben von Jesus, wird sein bester Freund Simon versagen. Und ihn verlügen, das sieht er jetzt auch schon. Er sieht eine Entwicklung. Und es interessiert ihn eigentlich weniger, wo dass er in dieser Entwicklung jetzt gerade steht. Er sagt, schau, ich habe eine Vision für dich. Ich sehe einen Mann Gottes, eine Frau Gottes in dir. Komm einfach mit. Lass dich einfach ein auf den Weg, auf die Entwicklung, auf den Pfad. Und Jesus weiss natürlich auch in seinem Geist, es gibt eine Erlösung, er wird das Kreuz gehen. Schuld ist bezahlt. Wunden sind geheilt. Fluch ist gebrochen, Segen kann fließen. Das weiss Jesus auch schon, er sieht den Simon anders. Und er weiß auch schon, dass er dem Simon wird Schlüssel geben vom Himmelreich. Dass er dem Simon wird Kephas sagen, sprich Petrus, weil er sagt, auf den Fels will ich meine Kirche bauen. Und Macht vom Totenreich kann sie nicht überwinden. Das sieht Jesus auch in dir. Er sieht eine Entwicklung, er sieht eine Frau Gottes, einen Mann Gottes, wo Ströme von lebendigem Wasser fließen. Vielleicht wollen nicht die Menschen im Schatten von uns liegen, um geheilt werden, das spielt gar keine Rolle. Aber das Prinzip, dass sich deine Sicht ändern darf und dass du einen Entwicklungsweg machen mit ihm, egal wo du stehst, das interessiert ihn gar nicht im Sinn, oh, du bist erst da. Oh, du hast noch so eine Baustelle in deinem Leben. Das ist ihm so egal. Bring sie einfach ans Kreuz. Und deine Sicht wird sich auch verändern von seelisch zu geistlich, zu menschlich begrenzt, zu göttlich unbegrenzt. Alles können wir vielleicht zusammenfassen mit dem Wort Gnade. Gott ist gnädig. Und weißt du, das Essen im Speissaal ist inbegriffen. Es ist zahlt. Es ist zahlt für dich. Wir müssen uns nicht mehr fertig machen und selber noch mal zahlen für unsere Schuld, unser Versagen, in den Scham innen versinken, im Gestern nachhängen. Es ist zahlt. Du kannst einfach mit Jesus einen neuen Weg gehen. Jesus inspiriert auch mit einem neuen Gottesbild. Mit dem Satz, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, sagt Simon auch sehr viel aus über sein Gottesbild. Er sagt sehr viel aus über sein Selbstbild, aber auch sehr viel über sein Gottesbild. Gott ist furchterregend, gross, zu gross für mich, weit weg, unerreichbar, mit so hohem Maßstab, den ich eh nie wieder erreichen konnte. Und die Gemeinschaft, die ich mir eigentlich im Herzen nach ihm sehne, will ich eh nie erleben. Also brechen wir jetzt am besten die Übung ab. Ich kenne den Moment auch in meinem Leben. Ich breche die Übung Glauben ab. Und dass ich heute da vorne stehe, ist auch ein Teil von dem Entwicklungsweg von dieser Gnade Gottes. Und ich arbeite noch mit im Gebetshaus Amde, so ein Seminar, Gott, hier bin ich, Gott ums hörende Gebet. Kann ich sehr empfehlen. Und dort hocke ich manchmal am Ende von einem Seminar. Menschen haben Gott gehört, sie haben Gott erlebt. Ich erlebe, wie sich verspannte Gesichter verändern in strahlende Gesichter. Und noch immer hocke ich manchmal dort, habe Tränen und denke, ich habe doch das gar nicht verdient. Wieso denn darf ich denn das machen? Wieso hat mich Gott nicht schon lange abgesagt? Das Gedankengut existiert immer noch, müsste nicht, weil ich dürfte auch langsam jetzt begreifen, dass das Gottes Plan ist mit jedem von uns. Dass er uns will brauchen, kann brauchen, will einsetzen, will ausrüsten. Wir dürfen eine geistliche Sicht über uns bekommen. Und alle Scham und alle Schuldgefühle und alles Gottesferne einmal vergessen. Ja, Gott ist mächtig und liebevoll. Nahbar. Er sucht Gemeinschaft, er schafft Gemeinschaft. Sein Ja ist bedingungslos. Er ist Versorger. Wenn die Familie ist ja noch her gewesen, die vier jungen, hoffnungsvollen Fischer in diesem Familienunternehmen, die sind dann gerade alle auf einen Schlag weggegangen. Aber das war zuerst einmal lang für die Familien gesorgt gewesen mit dem Fischfang. Aber wir haben einen Gott, der einen genialen Erlösungsplan für dich hat und einen genialen Identitätsplan und Berufungsplan. Etwas, was Sinn gibt in dein Leben. Und wir haben einen Gott, der keine Vollkommenheit verlangt. Nie. Sondern immer bereit ist, einen Weg mit dir zu gehen. Egal, wo du im Moment stehst. Das ist so etwas von sekundär. Aber wichtig ist, dass wir den nächsten Schritt mit Jesus machen. Oft sind wir in so einem ganz oder gar nicht denken innen. Schwarz-Weiß, alles oder nichts, richtig oder falsch. Das ist griechisches Denken, jüdisches Denken ist, es ist ein Weg. Es ist eine Entwicklung. Jeder hat seine Baustelle. Der eine hat irgendwo eine Sucht, die er nicht wegbringt. Der eine hat Existenzangst. Der dritte kann die Nacht nicht schlafen. Der vierte bringt das Gewicht nicht runter. Die fünfte ist jähzornig. Und. Das ist bei Gott okay. Keiner von uns ist vollkommen. Niemand. Aber wir können mit unseren Sachen ja zu Jesus kommen. Er ist dafür gestorben. Er hat einen Plan, uns frei zu machen. Aber lass uns einfach ehrlich sein. Und den Krampf aufgeben von Vollkommenheit, von einer frommen Fassade, die irgendwann zusammengeht. Jesus zeichnet ein anderes Gottesbild. Einer, der mich einfach annimmt, bedingungslos und aus mir etwas macht, was sich niemand vorher vorstellen konnte. Ja, das ist die Frage, haben wir eine seelische oder eine geistliche Sicht? Auf Gott, auf uns selber, auf unsere Situationen. Und auch da, es geht nicht ums Entweder-Oder. Es ist immer sowohl als auch. Aber wir dürfen mehr Sicht Gottes überkommen. Um das geht es. Und ich möchte ein paar Tage Musik machen. Und lass uns die Zeit einfach nehmen, wo wir auf Gott hören. Ganz bewusst im Geist. Uns einfach eine neue Sicht schenken. An was du immer denkst, an welche Situation, von dir persönlich, an dich selber, als Gottesbild. Lass uns einfach jetzt einen Moment, jeder für sich, auf Gott hören. Gib mir eine neue Sicht. Und er weiß dann schon, was du brauchst. Danke auch für alle Ermutigung, danke für deine Gnade. Für den Weg, wo wir an deiner Hand können weitergehen. Genau. Jetzt kommt da noch ein Lied, oder? Du hast etwas?
Ich weiss nur, dass der Thomas vor, als er ihn das erste Mal gehört hat, nachher gesagt hat, du Kurt, du bist nicht da gewesen und musst es hören daheim. Am Fernsehen. Aber ich glaube, es ist einfach nicht das Gleiche, wenn man daheim ist oder wenn man da ist. Also, du hast mich richtig ins Band gezogen mit deiner Predigt heute. Herzlichen Dank. Ich habe aber noch zwei Sachen, die ich vorher bei den Mitteilungen vergessen habe. Der Oliver hat mir am Freitagabend angerufen und hat mir gesagt, dass er eine Wohnung gefunden hat. Und zwar in Schinznach. Also er hat gesagt, es sei jetzt schön, er hat jetzt 10 Minuten Fußweg und könnte sich vorbereiten von daheim, bis er an seiner Arbeitsstelle ist. Das ist doch einfach schön, da sieht man auch, wie Gott auch dort arbeitet. Und dann bin ich gestern noch bei der Margri gewesen, bin aber eigentlich nur schnell reingegangen und wie sie gerade Besuch hatte, habe ich mich gerade wieder gesagt, gut, dann gehe ich gerade wieder. Und dann ruft sie aber zurück und sagt, nein, ich habe noch etwas. Sag morgen einfach allen einen Gruß, dass ich sie vermisse. Einfach, dass sie es wissen. Und jetzt hören wir noch den Segen vom Reini und dann noch ein Schlusslied. Danke.
Ich würde es gerne umkehren. Dürfen wir es umkehren? Weil das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr, dich lieben, Herr, dir folgen. Ist das Lied. Und am Schluss von der Geschichte, wo es heute umgegangen ist, lesen wir ja, sie haben alles verlassen und sind ihm gefolgt. Und ich lade dich ein, einfach mit dem Lied Jesus Antwort zu geben auf die neuen Gedanken, die er dir gegeben hat. Lass uns aufstehen dazu. Und ich danke dir jetzt einfach, Vater, dass du eine Sicht über uns hast, voller Gnade, voller Segen, voller Erlösung, voller Möglichkeiten. Ich sage uns mit offenen Ohren im Geist, mit offenen Augen im Geist, dass wir das erkennen können, was im Himmel vorbereitet ist, persönlich und auch für die Gemeinde. Und ich sage euch mit dem Frieden, wo mit dem menschlichen Verstand nicht erklärbar ist. Amen. Sind gesegnet? Ade miteinander.